SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Zum Tod des Schweizer Klimaforschers Konrad Steffen. Wir reden mit Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler, der mit dem verunglückten WSL-Direktor in Grönland auf Expedition war. Wie gut das von zu Hause aus Arbeiten funktioniert, hängt stark von der Haushaltsform ab.
Gerade Familienhaushalte mit Kindern, speziell mit jüngeren Kindern, waren massiv belastet in dieser Corona-Zeit und berichten von extremsten Vereinbarkeitsproblemen,
sagt Gabriel Fischer von Travail Suisse. Details zur Umfrage in Sachen Homeoffice. Dann, der Bund sichert sich 200.000 Dosen eines potenziellen Medikaments gegen Covid-19. Wie dieses wirken soll und was man sich davon verspricht, später bei uns. Und Italien oder Spanien. Wer ist in Gesellschaftsfragen fortschrittlicher? Das klären wir im heutigen Teil unserer Sommerserie um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer und Basil Koller mit den Nachrichten.
Als erstes Land der Welt lässt Russland einen Coronavirus-Impfstoff für die breite Verwendung zu. Das gab Präsident Wladimir Putin im Staatsfernsehen bekannt. Er sagte außerdem, dass eine seiner Töchter die Impfung bereits verabreicht bekam. Bisher wurde der Impfstoff nur an wenigen Menschen getestet. Expertinnen und Experten, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, äußern angesichts des schnellen Tempos Zweifel, ob der russische Impfstoff ausreichend getestet wurde. Eine Studie über die Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels liegt noch nicht vor. In Basel erhalten Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen gratis Schutzmasken. Rund 30.000 Menschen erhalten einen Gutschein für je 40 Masken, wie die Behörden des Kantons Basel-Stadt mitteilen. Profitieren würden unter anderem Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger. Ähnliche Regelungen gibt es auch in anderen Kantonen. So verteilt Jura Gratismasken an alle, die Anspruch auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämie haben. Dem Bundesamt für Gesundheit sind 187 neue bestätigte Corona-Infektionen für die Schweiz gemeldet worden innerhalb von 24 Stunden. Gestern waren es 105, am Sonntag 152. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall registriert im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Insgesamt sind damit nun 1713 Covid-19-Todesfälle gemeldet worden. Am Sonntag hat sie laut offiziellen Angaben die Präsidentschaftswahl in Weißrussland verloren. Jetzt hat die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja das Land verlassen. Sie hält sich derzeit in Litauen auf. Tichanowskaja akzeptiert das offizielle Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl vom Sonntag nicht. Demnach hat Präsident Alexander Lukaschenko die Wahl gewonnen. Inzwischen hat sich die offizielle Schweiz zu den jüngsten Geschehnissen in Weißrussland geäußert. Das Außendepartement EDA schreibt auf Twitter, man erwarte, dass alle Personen freigelassen würden, die Weißrussland infolge von Demonstrationen nach den Wahlen festgenommen habe. Bei den Protesten gegen den Ausgang der Wahl gab es am Sonntag mehr als 3000 Festnahmen. Das Welternährungsprogramm der UNO schickt rund 50.000 Tonnen Weizenmehl nach Libanon, um die angespannte Versorgungslage zu verbessern. Bei der Explosion im Hafen von Beirut vor einer Woche wurden unter anderem mehrere Getreidesilos zerstört. Man wolle mit der Lieferung von Mehl verhindern, dass es zu Nahrungsmittelknappheit komme, schreibt die UNO. Außerdem liefere man mobile Speicher und weitere Ausrüstung, um die zerstörten Silos vorübergehend zu ersetzen. Im Kanton Zürich sind letztes Jahr so viele Jugendliche wie noch nie wegen Pornografie und Gewaltdarstellungen verzeigt worden, fast 280. Gemäß Angaben der Oberjugendanwaltschaft sind dies mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Besonders zugenommen hat die Verbreitung von Pornos via sozialer Medien oder WhatsApp. Die Zeitschrift Style wird eingestellt. Man reagiere damit auf die sinkenden Werbeeinnahmen, teilt der Verlag Ringier Axel Springer mit. Die Einnahmen durch Werbung hätten sich in den letzten 4 Jahren halbiert. Die Corona-Krise habe zudem die Situation zugespitzt. Man wolle weitere Verluste vermeiden. Die letzte Ausgabe von Style sei für den 20. August geplant. Zusammen mit weiteren Abbaumaßnahmen im Verlag fallen insgesamt 35 Stellen weg. Ein harter Zweikampf oder eine Grätsche, das sind die häufigsten Unfallursachen im Hobbyfußball. Jährlich verletzen sich in der Schweiz 45.000 Personen auf dem Fußballplatz, wie die Unfallversicherung Suva schreibt. Das führt auch zu Ausfällen am Arbeitsplatz. Umgerechnet seien das rund 2.000 Angestellte, die ein Jahr lang bei der Arbeit fehlten. Im Durchschnitt fehle ein verletzter Hobbyfußballer 2 Wochen im Betrieb. Das Wetter: heute und morgen scheint oft die Sonne. Es ist weiterhin schwülheiß bei 30 bis lokal 34 Grad. Nachmittag bilden sich jeweils Quellwolken und vor allem in den Bergen gibt es lokale Gewitter.
Konrad Steffen, als Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, hat er sich international einen Namen gemacht. Er galt als Pionier der Erforschung des Klimawandels. Regelmäßig hat er in der Arktis und Antarktis gearbeitet. Das ewige Eis war seine Welt. Am Wochenende ist der 68-Jährige auf einer Expedition in Grönland tödlich verunglückt. Thomas Häusler aus der SRF-Wissenschaftsredaktion, Sie haben Konrad Steffen selbst einmal auf einer Reise nach Grönland getroffen, ihn also auch persönlich gekannt. Was genau hat Konrad Steffen in Grönland gemacht?
Er hat dort seit 30 Jahren untersucht, wie sich die riesige Eismasse auf Grönland im Klimawandel verhält. Dazu hat er eine Forschungsstation auf dem Eis mit aufgebaut, das SwissCamp, und über die Zeit ein Netz von automatischen Messstationen über die ganze Insel verteilt. Und die ist ja riesig. Und die sind zum Teil an sehr abgelegenen, sehr unwirtlichen Orten. Er hat jedes Jahr in Grönland geforscht, ist immer meistens im Mai dahin gefahren. Und er konnte eben zeigen, dass die Eismasse immer schneller schmilzt und sich Teile davon immer schneller bewegen. Das war erst eine ziemliche Überraschung und erregte viel Aufsehen.
Jetzt ist Konrad Steffen bei dieser Feldarbeit ums Leben gekommen. Wissen Sie, was passiert ist?
Ja, manches ist noch unklar. Was ich von seinem Institut, dem WSL, erfahren habe: Konrad Steffen ist in der Nähe des SwissCamps in eine wassergefüllte Gletscherspalte gestürzt. Mehr wissen die Leute beim WSL bisher auch nicht.
Aber kann man sagen, die Arbeit in der Arktis ist wegen des Klimawandels gefährlicher geworden?
Auf jeden Fall. Das Eis schmilzt immer früher im Jahr und in immer größeren Gebieten, also auch immer weiter südlich. Dabei wird die Oberfläche aus Schnee, Firn und Eis sehr trügerisch. Es entstehen eben tiefe Spalten. Ja, ganze temporäre Schmelzwasserflüsse ziehen sich da durchs Eis und es gibt sogar Wasserfälle, in denen das Wasser in die Tiefe des Eises stürzt. Wenn man sich in dieser Landschaft bewegt, dann kann das eben wirklich sehr gefährlich sein. Vor knapp einer Woche ist ein wissenschaftlicher Artikel erschienen, von Konrad Steffen mitverfasst. Und der Artikel befasst sich mit der zunehmenden Gefahr für die Forscher dort. Wie krass diese Veränderungen sind, hat Konrad Steffen an seinem geliebten SwissCamp beobachten müssen. Also er musste diese Plattform auf Stelzen im Eis 2-mal neu bauen in den letzten 30 Jahren, weil das Eis darunter eben mehrere Meter immer wieder weggeschmolzen ist.
Sie, Thomas Häusler, haben Konrad Steffen in Grönland getroffen, haben ihn persönlich gekannt. Wie haben Sie ihn erlebt?
Ich konnte ihn vor rund 15 Jahren im SwissCamp bei der Arbeit begleiten. Er war damals Mitte 50, bereits ein prominenter Forscher und Direktor eines Forschungsinstituts in den USA mit über 500 Mitarbeitern. Trotzdem hat er im Camp gekocht. Wenn ein Schneemobil nicht funktioniert hat, dann konnte er es am besten flicken. Als wir dann mit diesen Schneemobilen einmal in eine gefährliche Gegend gefahren sind, wo es eben getaut hat, da ist Conny Steffen vorausgefahren und hat den Weg gesichert. Er war witzig, sehr freundlich, er hat auch endlose Fragen wirklich ausführlich beantwortet. Er hat natürlich auch viele Geschichten auf Lager gehabt, zum Beispiel als er einmal in der kanadischen Arktis von Eisbären belagert wurde, tagelang. Aber solche Abenteuer hat er eben nur erzählt, wenn man ihn danach gefragt hat.
Der Bundesrat hat Konrad Steffen über das Pensionsalter hinaus als WSL-Direktor verpflichtet und er war ja auch international anerkannt und gefragt. Was verliert die Klimaforschung?
Sie verliert einen exzellenten Forscher, einer der ersten, die gezeigt haben, wie stark sich Grönland und die Arktis wegen der Klimaerwärmung verändern. Und das ist eben sehr wichtig, weil das schmelzende Eis auf Grönland stark zum steigenden Meeresspiegel beiträgt und eben in der Zukunft vor allem noch beitragen wird. Wir verlieren aber auch eine wichtige Stimme, die zur Politik und Öffentlichkeit gesprochen hat. Als Conny Steffen Institutsdirektor in den USA war, hat er mehrfach vor dem US-Kongress ausgesagt. Er war mit dem ehemaligen US-Vizepräsident Al Gore befreundet und hat ihn für seine bekannte Klimaarbeit beraten. Ein Klimawissenschaftler hat mir auch gesagt, dass Conny Steffen jetzt in den letzten Jahren als Direktor das WSL in den letzten Jahren wirklich stark geprägt hat.
Danke, Thomas Häusler von der SRF Wissenschaftsredaktion. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Die Onlinebank Swissquote hat seit Anfang Jahr massiv Kundschaft dazu gewonnen, die online an der Börse handelt. Eine Folge des Lockdowns. Sudans Ex-Diktator al-Bashir, ein Prozess gegen ihn wurde heute verschoben. Viele weitere Verfahren sind offen, unter anderem jenes wegen des mutmaßlichen Völkermords in Darfur. Und kurz vor eins, Thailands Grenzen sind für ausländische Touristen zu. Und das hat für die Wirtschaft im Land dramatische Folgen. Zuerst, viele von uns haben wegen Corona eine neue Arbeitsrealität erlebt. Rund die Hälfte der Arbeitnehmenden blieb während mehrerer Wochen zu Hause, arbeitete im Homeoffice. Eine gänzlich neue Erfahrung, via Laptop mit seinen Arbeitskolleginnen und Kollegen verbunden zu sein, Kunden von zu Hause aus zu betreuen. Was bedeutet Homeoffice für die Arbeitnehmenden? Wo sehen sie die Vor- und wo die Nachteile? Der Arbeitnehmerverband Travail-Suisse hat das in einer Umfrage wissen wollen. Ivan Lieberherr berichtet.
Ob bei der Beurteilung die Vor- oder die Nachteile überwiegen, das hängt vor allem davon ab, ob die Betroffenen freiwillig zu Hause arbeiten können oder dazu gezwungen werden. Wer freiwillig zu Hause arbeiten kann, der schätzt vor allem die Ruhe im Homeoffice. Wer gezwungen ist, zu Hause zu arbeiten, der beklagt, dass er ständig erreichbar sein müsse, auch abends und an Wochenenden. Gabriel Fischer, der bei Travail-Suisse für die Wirtschaftspolitik zuständig ist.
Das spricht ganz klar dafür, dass man quasi die Hoheit über den Entscheid für Homeoffice oder nicht, dass man den beim Arbeitnehmer ansiedelt.
Eine weitere Erkenntnis der repräsentativen Umfrage bei gut 1500 Leuten quer durch alle Branchen: Wer ausschließlich zu Hause arbeiten muss und nicht auch ab und zu ins Büro gehen darf, der ist unzufriedener. Fischer fordert deshalb,
dass man die Arbeitnehmenden vor der sozialen Vereinsamung schützt, also dass man Homeoffice irgendwie begrenzt.
Soziale Vereinsamung, die fehlenden Gespräche mit Arbeitskolleginnen und Kollegen, ein Problem für rund 70% der Befragten. Ein weiteres Problem, die Familienpflichten. Knapp die Hälfte der Arbeitnehmenden musste während des Lockdowns mehr Betreuungsarbeiten übernehmen, vor allem Frauen. Zwar gab es Unternehmen, die ihren Angestellten entgegenkamen und sie entlasteten, etwa im Finanz- und Versicherungswesen und der öffentlichen Verwaltung, aber das war die Ausnahme. Für Gabriel Fischer von Travail-Suisse ist klar, die Arbeitgeber müssten mehr tun.
Es wäre richtig, dass Personen in Homeoffice mit Familienpflichten, dass die ihr gemeinsames Paar- oder Familienpensum das 100% übersteigt, dass die in diesen Situationen entlastet würden. Also dass man quasi die Familienarbeitszeit auf 100% beschränkt und der Rest über einen Erwerbsersatz regeln würde.
Mehr Zeit für die Kinderbetreuung, finanziert über die Erwerbsersatzordnung, wie etwa der Mutterschaftsurlaub. Der Arbeitgeberverband will das nicht. Direktor Roland Müller findet nicht,
dass es Aufgabe ist, der EO hier Erwerbsersatzleistungen auszurichten, um gewissermaßen Kinderbetreuungsaufgaben übernehmen zu können.
Müller räumt aber ein, dass die Lage für manche Familie schwierig war.
Wir hatten in der Corona-Zeit eine besondere Situation, das muss man natürlich auch immer unterstreichen. In der Tat bestanden Probleme mit Blick auf die Kinderbetreuung, weil eben auch die Schulen und die Kitas geschlossen waren.
Doch das sollte nicht der Normalzustand sein. Arbeitgeberdirektor Roland Müller plädiert deshalb für den Ausbau von Tagesschulen. Damit könnten Arbeit und Familie besser unter einen Hut gebracht werden, unabhängig davon, ob das Homeoffice nun einen Aufschwung erlebt oder ob die meisten Leute auch künftig im richtigen Büro arbeiten.
Ja, und im Homeoffice bequem von zu Hause aus an der Börse handeln, wenn es gut geht, Geld verdienen, auch das zieht im Moment. Die Onlinebank Swissquote jedenfalls hat in der ersten Jahreshälfte über 50'000 neue Kundenkonti eröffnet und 3 Milliarden Franken neues Geld erhalten. Damit bestätigt sich auch hierzulande ein Trend, den man in den USA schon beobachten konnte. Charlotte Jacquemart von der SRF Wirtschaftsredaktion. Was sind das für Leute, die da jetzt mit Wertpapieren handeln?
Ja, grundsätzlich können wir alle, Sie und ich, als Hobbybörsenhändlerinnen, sage ich mal, versuchen, von den kurzfristigen Schwankungen an der Börse zu profitieren. Man braucht ein bisschen Geld auf der Seite und ein Handelskonto. That's it. Ein Teil dieser neuen Daytrader hat schon länger ein Handelskonto bei einer Bank und handelt jetzt einfach mehr. Viele aber haben sich so ein Handelskonto neu erst jetzt eingerichtet, zum Beispiel eben bei Swissquote.
Und warum gerade jetzt? Hat das tatsächlich mit Corona, mit dem Homeoffice zu tun?
Das scheint ein Haupttreiber zu sein, ja. Viele waren ja im Homeoffice vielleicht auch gelangweilt. Man gab weniger Geld aus für Einkäufe oder den Ausgang. Vor allem aber hatten alle mehr Zeit. Zeit, sich eben im Internet oder mit YouTube-Clips mal zu informieren, wie man Wertpapiere online überhaupt handelt, wo man so ein Handelskonto eröffnen kann. Und dann tummelt man sich auf Chat-Plattformen und hofft, so Infos zu erhaschen, die einem zum schnellen Geld verhelfen. Der Trend zum Daytrader ist, wie Sie gesagt haben, noch stärker in den USA. Da haben sich zum Beispiel bei der App Robinhood von Januar bis März 3 Millionen neue Nutzer angemeldet. Und viele Amerikaner sagen eben, dass sie mit dem Börsenhandel auch ihre Einkommen teilweise ersetzen wollen. Das Daytrading boomt aber auch, und das ist schon ein längerer Trend, weil das Traden viel billiger geworden ist mit den Apps und den Online-Banken. Die Gebühren, die betragen heute noch einen Bruchteil dessen, was man vor einigen Jahren bezahlt hat.
Und ist es unter dem Strich eine lohnende Freizeitbeschäftigung?
Das kommt darauf an, mit wem Sie reden. Empirische Studien zeigen, dass beim Spekulieren auf das kurzfristige Auf und Ab an der Börse fast nur das Glück entscheidet über Erfolg und Misserfolg und nicht das Talent. Es ist also eine Art Casino, das kann gut gehen oder eben auch nicht, wie zum Beispiel die Kodak-Aktie jüngst gezeigt hat. Da gab es Spekulationen, dass Kodak vom Kapital rund um die Covid-19-Forschung profitieren könnte. Die Privatanleger stürmten in diese Aktie und der Kurs schoss in die Höhe. Als kurz darauf auskam, dass es dann eben doch nicht so schnell geht, da kollabierte der Kurs von Kodak wieder mit großen Verlusten für diese Börsenanfänger. Und ein zweites großes Risiko ist halt auch, dass Anfänger Finanzprodukte kaufen, die sie nicht verstehen, wie zum Beispiel Optionen. Und da kann man schon mit kleinem Einsatz sehr viel Geld verlieren.
Die Börsen boomen. Welchen Anteil am Volumen haben diese Kleinanleger, diese Daytrader?
Ja, laut dem Wall Street Journal machen die Hobbybörsenhändler und Händlerinnen in den USA bereits einen Fünftel des Handels aus. Bei uns dürfte es noch etwas weniger sein. Das Handelsvolumen der Daytrader hat sich in der Corona-Krise aber etwa verdoppelt. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese neuen Daytrader mehr Einfluss auf die Kurse haben, egal ob nach oben oder eben nach unten.
Informationen von Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schagmar hier im Rendezvous. 12:01 ist es. Auf der ganzen Welt läuft die Suche nach neuen Medikamenten, die besser gegen Covid-19-Erkrankungen helfen als die bisherigen. Das Bundesamt für Gesundheit hat sich nun 200.000 Dosen von einem möglichen neuartigen Covid-19-Medikament aus der Schweiz gesichert und bezahlt dafür einen einstelligen Millionenbetrag. Weiter hat das BAG das Recht, bei Bedarf weitere 3 Millionen Dosen einzukaufen. Wie das Medikament funktioniert und wie seine Chancen stehen, weiß Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
Es ist ein vielversprechender Ansatz, den die Firma Molecular Partners aus Schlieren gewählt hat. Die Grundlage der Forscher ist eine riesige Bibliothek künstlicher Antikörper. Es handelt sich dabei um Antikörper, die stark verkleinert und vereinfacht wurden. In dieser Bibliothek der Mini-Antikörper haben sie nach solchen gesucht, die das SARS-CoV-2-Virus besonders gut bekämpfen. Und 3 dieser stark verkleinerten Antikörper haben sie nun zu einem neuen Medikament kombiniert. Das Virus soll also gleich an 3 verschiedenen Stellen angegriffen werden, sodass es gar nicht mehr in die Zelle eindringen und sich dort vermehren kann. Die Firma Molecular Partners ist 2004 als Spin-off der Universität Zürich gegründet worden. Das Biotech-Unternehmen versucht mit seiner Methode auch Medikamente gegen andere Krankheiten zu entwickeln, hat dabei also schon einige Erfahrung. Wenn der Bund jetzt einige Millionen Franken aufwirft, um sich das Recht an 200.000 Behandlungsdosen zu sichern, so geht er natürlich eine Wette ein. Das Medikament scheint im Labor zwar gut zu funktionieren, es muss jetzt aber erst im Menschen getestet werden. Und dass Medikamente in diesem Stadium scheitern, das geschieht sehr oft. Dennoch scheint es klug, diese Investition zu tätigen und die Entwicklung des neuartigen Medikamentes damit voranzutreiben. Denn die bisherigen Medikamente gegen Covid-19 zeigen nur eine beschränkte Wirkung. Und wann ein Impfstoff vorliegen wird und wie gut er wirken wird, das sind weiterhin offene Fragen. Das neue Medikament ließe sich möglicherweise auch vorbeugend einsetzen. Bei besonders exponierten Menschen wie dem Gesundheitspersonal würde das allenfalls Sinn machen. Wenn man das Medikament vor einer Infektion einnimmt, dann patrouillieren die künstlichen Mini-Antikörper im Blut und fangen eindringende Viren schnell ab, sodass sich diese nicht festsetzen und vermehren können. Wie lange das Medikament im Blut aber stabil bleibt, ist eine weitere offene Frage. Auch das muss jetzt erst getestet werden. Die klinischen Tests mit dem neuartigen Medikament aus der Schweiz beginnen diesen Herbst.
Mehr als 30 Jahre lang hat Omar al-Bashir im Sudan regiert, bis zu seinem Sturz im Frühling 2019. Seither sitzt er im Sudan im Gefängnis. Gegen ihn laufen diverse juristische Verfahren. Die Vorwürfe reichen von Korruption bis Völkermord. Heute hätte er sich wegen des Militärputschs, der ihn 1989 an die Macht gebracht hatte, vor Gericht verantworten sollen. Doch der Prozess wurde vertagt. Anna Lemmenmeier in Nairobi, warum findet die Verhandlung gegen al-Bashir nicht statt?
Ja, es scheint mir ein juristisches Detail zu sein. Also die Verteidigung hatte Kaution für ihre Mandanten beantragt, nachdem dies bei der ersten Anhörung, also bei Prozessbeginn im Juli, abgelehnt worden war. Und nun müsse man eben erst diese Entscheidung rund um die Kaution abwarten, bevor ein neuer Termin bestimmt werden könne.
Und wie kommt diese Verschiebung im Sudan an?
Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass dieser Prozess die Sudanesinnen und Sudanesen nur bedingt interessiert. Oder also Omar al-Bashir wurde ja seit seinem Sturz bereits für Korruption verurteilt. Nun, bei diesem Prozess geht es um den Putsch, der ihn an die Macht gebracht hat. Aber wofür sich die Sudanesinnen und Sudanesen wirklich und vor allem interessieren, das sind eben die Menschenrechtsverbrechen und den Genozid, für den Omar al-Bashir in der Region Darfur verantwortlich sein soll. Es geht hier um 300.000 Tote. Deswegen ist Omar al-Bashir ja auch vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Und darauf wollen die Sudanesinnen und Sudanesen antworten. Und dafür wollen sie Omar al-Bashir hinter Gitter oder sogar am Galgen sehen. Und diesbezüglich gibt es eben immer noch keinen Gerichtsprozess.
Was geht denn in diesem Verfahren? Im Februar hieß es einmal, die Übergangsregierung in Sudan habe beschlossen, den ehemaligen Diktator an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag auszuliefern.
Ja, so genau hatte die Regierung das damals eben nicht formuliert. Sie sagte, das Land könne die Wunden nur heilen, wenn die, welche vom ICC gesucht würden, auch dort erscheinen würden. Aber es gab keinen konkreten Plan, es gab keinen Zeitplan, es gab keinen Auslieferungsgesuch. Und so ist eben bis heute diesbezüglich nichts passiert.
Offenbar hat sich seit al-Bashirs Sturz im Sudan wenig verändert. Wie kommt das Land denn politisch, gesellschaftlich voran?
Ich würde nicht sagen, es hat sich wenig verändert im Land. Ich meine, das Land hat immerhin eine Revolution hinter sich, die die Bevölkerung sehr stark geprägt hat, oder? Dass das Volk fähig war, mit wochenlangen Protesten den Diktator wegzujagen, der fast 30 Jahre lang das Leben der Sudanesinnen und Sudanesen bestimmt hatte. Das hat sehr viel verändert im Selbstverständnis der Leute. Und das hat mir heute Morgen auch ein Aktivist am Telefon bestätigt. Und dann hat ja auch die Übergangsregierung doch einige Reformen angestoßen, eben vor allem was die Freiheiten der Bevölkerung anbelangt. Es wurden zum Beispiel die sogenannten Gesetze für öffentliche Ordnung abgeschafft. Das sind Gesetze, die auf der Scharia beruhen, die das Regime benutzt hatte, um Frauen vor allem zu unterdrücken. Dann wurde die Beschneidung wurde verboten, das Alkoholverbot gelockert. Also es hat sich schon etwas geändert, vor allem eben im Bereich Freiheit. Aber die großen Forderungen der Revolution, das waren eben einerseits Freiheit, aber das waren auch Frieden und Gerechtigkeit. Und gerade in Bezug auf Frieden und Gerechtigkeit, da hat sich eben noch kaum etwas getan.
Auch wirtschaftlich geht es dem Sudan nicht gut. Zudem hat es Probleme mit Corona im Moment. Wie steht die Bevölkerung? Es leben ja gut 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner im Sudan. Wie stehen die Menschen angesichts all der Probleme ihrer Regierung gegenüber?
Ja, sie sind frustriert, oder? Also sie hatten mehr erwartet von dieser Regierung, dass die Macht des alten Regimes geschwächt würde. Es ist ja zurzeit eigentlich eine Hybridregierung zwischen Militärs und Zivilgesellschaft. Man hatte auch erwartet, dass es wirklich endlich Frieden gibt. In Darfur zum Beispiel herrscht immer noch Krieg. Da sind zwar Prozesse im Gange, Friedensprozesse, aber es ist immer noch Gewalt da. Und eben, wie Sie gesagt haben, die Wirtschaft. Es geht den Menschen heute noch schlechter als vor der Revolution, eine riesige Inflation. Die Menschen müssen stundenlang anstehen für Benzin teilweise. Stromunterbrüche sind regelmäßig. Also den Menschen steht das Wasser bis zum Hals. Und wie Sie gesagt haben, das Coronavirus, das macht das alles noch schwieriger.
Danke, Anna Lemmenmeier, unsere Korrespondentin für Afrika, direkt aus Nairobi. Ja, wer träumt nicht davon? Sandstrände, eine Kokosnuss in der Hand, eine Mango in der anderen. Thailand ist Sehnsuchtsort und Feriendestination von vielen Schweizerinnen und Schweizern. Für Thailand umgekehrt sind ausländische Touristen eine wichtige Einkommensquelle. Oder besser, waren es. Denn seit dem Ausbruch der Pandemie sind die Grenzen für ausländische Touristen geschlossen. Karin Wenger berichtet.
Here is a place where amazing is never ending.
Mit Amazing Thailand, dem wunderbaren Thailand, bewirbt die thailändische Tourismusbehörde ihr Land. Mit einem Kameraflug führt das Werbevideo über grüne Reisfelder, Mönche und Tempel, auf Massagetische und in Thai-Box-Stadien bis zum Infinity Pool eines Nobelhotels. Alles vorbei, sagt Nida, die ein kleines Familienhotel mit 14 Zimmern in Krabi im Süden von Thailand führt, über WhatsApp. Von Februar bis April sind wir normalerweise immer ausgebucht, aber in diesem Jahr wurden alle Buchungen storniert. Ausländer können nicht mehr kommen, Hilfe von der Regierung gibt's keine. Ich musste die Löhne meiner Angestellten kürzen und verkaufe jetzt billiges Essen am Strand an einheimische Touristen. Im vergangenen Jahr kamen fast 40 Millionen ausländische Besucher nach Thailand. Ihre Ausgaben trugen mehr als 11% zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Doch seit März kann kein ausländischer Tourist mehr ins Land einreisen. Ein herber Schlag für die Tourismusindustrie in Thailand, sagt Tobias Fischer vom Reiseunternehmen Go Vacation Thailand. Der Schweizer lebt seit 20 Jahren im Land.
Also das habe ich noch nicht erlebt. Wir haben einige Krisen mitgemacht. Da war ja das andere Coronavirus, SARS damals. Dann hatten wir den Tsunami. Dann hatten wir natürlich die politischen Demonstrationen. Und auch so alle paar Jahre war da mal eine Krise, aber niemals in diesem Ausmaß. Das Sommerbusiness ist ausgefallen. Und wann das Winterbusiness kommt, das können wir leider noch nicht abschätzen.
Go Vacation Thailand musste seit März fast einen Drittel der Belegschaft entlassen. Den restlichen Angestellten wurden die Saläre gekürzt. Ähnlich sieht es bei Luzi Matzigs Reiseunternehmen Asian Trails aus, wo den meisten der fast 700 Angestellten in Asien der Lohn um die Hälfte gekürzt wurde. Der Schweizer Luzi Matzig lebt seit fast 50 Jahren in Thailand. Er hat nebst dem Reisebüro auch mehrere Luxushotels in Thailand und anderen Ländern Südostasiens aufgebaut. Die meisten seien wegen Corona geschlossen. Nur dank Krediten der Bank könne er die Hotels noch halten.
Die Regierung hilft überhaupt nicht. Wir haben mit allen unseren Associations versucht, dass die Grenzen wieder geöffnet werden, dass die erlauben, für die Airlines Touristen reinzubringen. Aber bisher ohne Erfolg. Für die Tourismusindustrie ist das sehr negativ, weil die sind sehr, sehr strikt. Die Thais haben eine Angst vor dem Covid, das ist kaum zu glauben.
Und dabei ist Thailand in der Pandemie mit 58 Toten und etwas mehr als 3000 Ansteckungen bisher sehr glimpflich davon gekommen. Neuansteckungen gibt es seit Monaten nicht mehr und das müsse auch so bleiben, sagt die thailändische Regierung und lässt deshalb die Grenzen geschlossen. Sie versucht nun, den lokalen Tourismus anzukurbeln, indem sie thailändischen Touristen einen Teil des Urlaubs im eigenen Land bezahlt. Noch aber weiß niemand, wann die Grenzen wieder für ausländische Touristen geöffnet werden. Auch Thanes Patswan von der staatlichen Tourismusbehörde wagte nur vorsichtige Prognosen an einer Veranstaltung im Foreign Correspondence Club in Bangkok Anfang Juli.
We still hope that by the end of this year, perhaps
Noch hoffen wir, dass gegen Ende dieses Jahres die Touristen vielleicht zurückkommen können. Aber auch dann wird sich alles verändern. Massentourismus und große Gruppenreisen wird es nicht mehr geben. Viele Hotels und Reiseunternehmen wohl auch nicht mehr.
Es ist eins. Gleich reden wir im ersten und vierten über Italien und Spanien, zwei europäische Länder mit vielen Gemeinsamkeiten und ebenso vielen Unterschieden, zum Beispiel in Gesellschaftsfragen. Rendezvous im Dialog mit der Welt, unsere Sommerserie nach den Schlagzeilen des Mittags mit Basil Koller.
Rund die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitete während der letzten Monate von zu Hause aus. Das zeigt eine repräsentative Studie des Arbeitnehmerverbandes Travail Suisse. Positiv gewertet wurde unter anderem der Wegfall des Arbeitswegs. Die fehlenden sozialen Kontakte seien dagegen ein negativer Aspekt des Homeoffice. Dem Bundesamt für Gesundheit sind 187 neue bestätigte Corona-Infektionen für die Schweiz gemeldet worden. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall registriert im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Als erstes Land der Welt lässt Russland einen Coronavirus-Impfstoff für die breite Verwendung zu. Bisher wurde der Impfstoff nur an wenigen Menschen getestet. Expertinnen und Experten, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, äußern angesichts des schnellen Tempos Zweifel, ob der russische Impfstoff ausreichend getestet wurde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.